Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr über diese Einladung auf diesen ganzen Tag. Ich freue mich auch auf die Gespräche und auf die anderen Workshops nachher, weil das sozusagen ich ja eine etwas allgemeinere oder überwölbendere Überlegung vorstellen möchte, die dann möglicherweise sich beißt oder sich inspiriert mit sozusagen dann den Teilen von den Workshops, die wir heute Nachmittag dann später haben werden. Und was ich machen möchte, ist im Grunde genommen es sind Modellüberlegungen vorstellen, die sich einerseits mit der Frage von gesellschaftlichen Verhältnissen und auf der einen Seite und unserer Lebensweise auf der anderen Seite beschäftigen. Das sind ja sozusagen die zwei Seiten, die wir immer betrachten, wenn wir uns kritisch oder utopisch mit aktuellen Verhältnissen beschäftigen. Und im Zentrum steht, wie sich schnell herausstellen wird, im Grunde genommen die Auseinandersetzung und die Kritik mit am Begriff der Arbeit und sozusagen, wie wir Arbeit definieren und wie sozusagen wir das Regime der Lohnarbeit attackieren können, auch innerhalb des Komplexes dessen, was in der Gesellschaft so landläufig als Kunst oder intellektuelle Arbeit bezeichnet wird. Da hat sich mein letztes Buch damit beschäftigt. Das nennt sich Kulturarbeit und da gibt es die zweite Hälfte des Untertitels heißt Professionelle Amateure. Das ist sozusagen ein Begriffsvorschlag oder ein Label, den ich da sozusagen in die Debatte werfen will, ein antiprofessioneller Begriff von intellektueller und künstlerischer Arbeit. Und meine Ideen, das möchte ich vorweg schicken, sind relativ klassisch und nicht besonders originell, aber die Frage ist eben, gibt es heute wirklich in intellektuellen und künstlerischen Dingen so unglaublich viel Neuheit? Ja? Und ist nicht sozusagen das Originelle oder Interessante, besteht es nicht eigentlich eher nur in der Kombination oder in der Konfrontation von Ablagerungen des avantgardistisch-modernen Ideen- und Politikgeschehens im Laufe der letzten 100, 150 oder 200 Jahre, dass das in irgendeiner Weise auf die Aktualität prallt, auf unser Lebensgefühl, auf unsere Probleme und auf unsere Hoffnungen. Also das möchte ich nur vorweg schicken, weil das ist sozusagen eine der anstrengenden Übungen, die viele meiner Kolleginnen und Kollegen immer vollführen, dass man alle 3 Jahre denkt, ein neues Paradigma erfinden zu müssen und einen neuen Ismus und irgend so einen Turn halt. Also es muss halt alle 2 Jahre ein neuer Turn sein. Also da möchte ich nicht mich in dieser Schlange einstellen. Und das heißt, die Quellen, aus denen sich das theoretisch speist, ist im Grunde genommen der klassische Neomarxismus auf der einen Seite, die arbeitsutopischen Anteile davon, die auf Marx zurückgehen, zweitens ein radikaler Feminismus und drittens bestimmte Teile der künstlerischen Avantgarden, die sich mit der Frage des Übergangs von Kunst in Leben oder von Leben in Kunst beschäftigen. Und viertens im Grunde genommen die eigenen Lebensbemühungen und die vieler meiner Freunde und Kolleginnen, wie man sich heutzutage in diesen etwas komplizierten Zeiten sozusagen als progressive Intellektuelle oder Künstlerin so situieren kann. Ja? Und also das bildet die Hintergrundüberlegung in diesem Zusammenhang. Der Titel lautet Utopie der Nicht-Identität. Das habe ich eben auch Nicht-Identität von natürlich niemand anderem als Theodor W. Adorno geklaut, weil das so ein Lieblingsbegriff von ihm ist, so eine Art Geheimticket, was man immer ausspielt, wenn man nicht so richtig weiß, wie man es nennen soll. Und Diversität als neues Modell sozialer Arbeitsteilung. Und der Vorschlag, den ich machen möchte, ist Diversität nicht als Ausnahme von der Regel zu verstehen, sondern als der Versuch, eine neue Norm für die gesellschaftlichen Verhältnisse, für unsere Arbeitsverhältnisse und für unsere Identität zu bestimmen. Also nicht als Abweichung von einer Norm, die wir letztlich sozusagen als Blackbox belassen, sei sie sozusagen männlich, weiß, Mittelschicht, proletarisch, heteronormativ, sondern dass wir sagen, irgendwie müsste es uns gelingen, diesen Bereich dessen, wovon wir glauben, immer abweichen zu müssen, dass wir den selber progressiv vielleicht denken können. Und mein Vorschlag betrifft insofern die Idee, dass das sehr, sehr viel mit den Arbeitsverhältnissen zu tun hat, die Identitätsverhältnisse prägen. Auch das ist keine neue Entdeckung von mir, sondern es ist sozusagen eine der ältesten Kamellen, der fortschrittlichen künstlerischen und theoretischen Avantgarden immer schon gewesen. Und es hat zwei Teile, dieser Vorschlag. Der eine Teil ist eine sozialphilosophische Hypothese, da geht es also um Begriffe, die wir offensichtlich brauchen, zumindest glaube ich das, um theoretische Modelle und Ideen, mit denen man den Kampf um die Hegemonie, um die Deutungsmacht gewinnen oder verlieren kann oder stillstellen vielleicht. Ja. Der zweite Teil ist nicht eine sozialphilosophische, sondern eine sozialpolitische Hypothese, eine sozialpolitische und tarifpolitische Hypothese, und der zufolge sieht es so aus, dass Vielfalt oder Diversität quasi formal bestimmt werden kann als gleiche Beteiligung aller an allen möglichst vielen oder allen gesellschaftlichen Bereichen. Also quasi gegen das Zwangsregime von beruflichen, geschlechtlichen und anderen Identifizierungen zu agieren. Und im Mittelpunkt steht dabei, auch das ist wahnsinnig unoriginell, es ist noch dazu tragischerweise seit einer Woche, seitdem es den Jusos gelungen ist, es ins SPD-Parteiprogramm zu schmuggeln. Es gibt die Forderung der 25-Stunden-Woche als offizielle sozialdemokratische Idee. Also da möchte ich mich natürlich einreihen und das natürlich noch unterbieten, weit unterbieten auf 20, 18, 15 oder was auch immer, wie das alle anderen utopischen Arbeitstheoretikerinnen immer schon gemacht haben vor mir. Und wenn man jetzt fragt, was fehlt eigentlich in der gegenwärtigen politischen und intellektuellen Debatte, was da fehlt, dann gerade auch im progressiven Lager, in den emanzipatorischen Diskursen, dann glaube ich meines Erachtens fehlen dort zwei Dinge. Das eine ist eigentlich eine gesellschaftspolitische Vision, die als Klammer dienen könnte für ganz viele Einzelforderungen, die dann sozusagen sehr partikular sind. Das sind Dinge, mit denen wir uns heute Nachmittag beschäftigen werden. Also alles, was unter der Flagge Diversität, Accessibility, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und so weiter, Queerness, verschiedene kulturelle Herkünfte und so weiter, Race, segeln. Das heißt, offensichtlich haben wir große Schwierigkeiten heute kulturell, da so eine Art Klammer, das ist also nicht nur das Problem, wie viele Leute sagen, nein, da fehlt das Klassenpolitische, sondern es ist sozusagen generell ein Problem, dass da eine sozusagen kompakte Einheit fehlt. Und ich glaube eben sozusagen, wenn man das analytisch deuten will, dann ist das eben der Grund, dass da eine große Erzählung oder so etwas fehlt, ist eben der Grund dafür, dass bis heute gesellschaftlicher Protest erfolgreicher von rechts geführt werden kann als von links. Das ist ja sozusagen die klare Ausgangslage, in der wir uns heutzutage befinden. Und das heißt, diese übergreifende Geschichte oder Erzählung fehlt meines Erachtens, die verschiedenen Bewegungen sozusagen einen gemeinsamen Twist geben kann. Und ich glaube, dass es eine Möglichkeit gibt, nicht, das ist nicht sozusagen die einzige Lösung oder so etwas, sondern ich will einen Detailvorschlag machen, und der lautet, wenn es uns gelingen würde, das in die Perspektive eines besseren Lebens für alle einzuschreiben, und das hat sehr viel mit dem Alltag zu tun, den wir führen, mit den Arbeitsverhältnissen, diesen chronischen Formen von Ausbeutung, Überlastung und so weiter. Wenn uns das gelingen würde, Umwelt und andere, alle diese eben genannten Bewegungen in diese Klammer zu bringen oder darunter zu vereinen, dann könnte das eine interessante neue kulturelle und ideologische Konstellation geben. Und insofern ist der Vorschlag eben letztlich die Idee, eine neue Tarifnorm, das wäre dann sozusagen die sozialpolitische Variante. Ich werde eben nachher dann sehr viel mehr noch zu den sozialphilosophischen Komponenten sagen, aber sozialpolitisch und tarifpolitisch würde es eben bedeuten, man würde für einen anderen Begriff des Normalen, deswegen ist es ja interessant, es gibt den Begriff der Normalarbeitszeit, und der definiert eben, was du leisten musst, um gewissermaßen okay zu sein, um einigermaßen beruflich Karriere machen zu können, um einigermaßen leben zu können, um im Alter nicht arm zu sein und um von den anderen anerkannt zu werden, um jetzt nur vier dieser Aspekte des Normalen zu nennen. Und ich glaube, sehr viele Leute in dem Komplex des im weiteren Sinne künstlerischen, intellektuellen Arbeitens haben teilweise ganz interessante Erfahrungen gemacht, sich am Rande dieses Normalen zu bewegen. Und mein Vorschlag ist eben, dass man nicht nur das Negative daran sieht, also die Prekarität sozusagen diese schmählichen Formen von Selbstausbeutung, sondern dass man sozusagen das auch positiv utopisch wenden kann und sagt, ja, da wird experimentiert mit Dingen, um die es vielleicht eigentlich geht. Also sozusagen eine neue Norm. Das ist im Grunde genommen der Vorschlag, den ich machen möchte. Und das würde natürlich bedeuten, ein neues Modell sozialer Arbeitsteilung, denn das alte Modell der sozialen Arbeitsteilung wurde von Marx ja als naturwüchsig, wie ich finde, völlig zu Recht bezeichnet. Nämlich, ich verschmelze mit meiner Rolle in der sozialen Arbeitsteilung und habe diese Funktion und keine andere. Das betrifft geschlechtsspezifische Arbeitsteile, aber auch sozusagen die ganze hierarchische Durchstrukturierung der Gesellschaft anhand von Berufen und Funktionen in der Statushierarchie. Ja, und das hat natürlich unglaublich viel mit dem Regime von Vollzeit, Erwerbstätigkeit, lebenslang zu tun, wo wir dann heute eben als aufgeklärte Menschen ja immer nur versuchen, so Aussparungen in dieser vorausgesetzten Norm zu suchen, nämlich für bestimmte Lebensphasen, bestimmte Subjekte, die nicht so fit sind, die nicht so able sind, die Kinder und kranke Angehörige und so weiter und so weiter. Und dann machen wir eine riesen Latte von Diversity und bestimmten Gruppen von Menschen und sozialen Kategorien, die in den Genuss von Sondererlaubnissen kommen, nicht normal sein zu müssen. Mein Vorschlag ist eben, das Pferd genau umgekehrt aufzuziehen, sozusagen das Normal völlig anders zu definieren, also die Leistungsnorm, der wir genügen müssen. Und das betrifft eben, das ist ganz wichtig für die Diskussion, die ja seit Jahren heftig geführt wird, das betrifft eben nicht nur die sogenannten normalen Berufe, weil da stellen sich ja vor allem die, die über sowas denken und schreiben, die in der Regel ja Intellektuelle sind, Politikerinnen, Gewerkschafter und sowas, die stellen sich das dann natürlich immer so vor, ja, ich selber werde weiter 50, 60, 70 Stunden arbeiten, aber ich stelle mir jetzt sozusagen den IG Metall-Mitarbeiter und die Pflegerin und die Krankenschwester und lauter solche Sachen vor. Und mein Vorschlag ist natürlich genau umgekehrt zu sagen, nein, das müsste, wenn es überhaupt eine progressive Kraft haben soll, natürlich für sämtliche Arbeitsverhältnisse gelten, eben im Sinne einer neuen Norm. Und wichtig ist, wenn man für eine neue Norm wirbt, heißt es nicht, dass der alle gerecht werden, weil auch heute werden ja der Norm nicht alle gerecht. Das heißt, der größte Teil der Bevölkerung wird ja der Norm gar nicht gerecht. Die Frage ist ja nur, auf wen wird der Veränderungsdruck, der moralische Druck und der Beschämungsdruck ausgeübt. Das ist die entscheidende Frage. Das heißt, die große Mehrheit der Bevölkerung hat ja defekte Biografien. Ja? Ganz wichtig. Das heißt, in einer möglichen Zukunft hätten halt die Streber und die sozusagen, die es halt gerne ein bisschen anstrengender wollen als alle anderen, würden ihrerseits nicht mehr vielleicht die Norm bilden. Aber damit kann man klarkommen. Damit wurden auch heute schon, werden Artistiken und Asketetechniken, Selbsttechnologien gebildet von sehr vielen Menschen, mit dieser Beschämung zurechtzukommen, nicht der Norm zu genügen. Also es fehlt erstens an diesem quasi an dieser Klammer, an einem Narrativ. Zweitens fehlt es meines Erachtens am Begehren der Einzelnen. Also das wäre nicht die Kritik der politischen Ökonomie, sondern die Kritik der libidinösen Ökonomie, also die Lust überhaupt auf ein anderes Leben, die Lust, sagen wir mal, dieses Unbehagen zu überschreiten in eine Richtung, wo es vielleicht interessanter werden könnte und wo man sich überlegt, naja, erstens, ist das überhaupt dieses Leben, was wir führen, so toll? Also gerade die diese angeblich wahnsinnig spannenden Berufe innehaben, Professorinnen und Journalisten und Künstlerinnen und sowas, tun ja immer so, als ob das ganz toll wäre. Und eigentlich besteht es die Hauptaufgabe von vielen darin, diesen Moment der Wahrheit zu vertagen, wo man sich eingestehen muss, erstens kann man sowieso nicht so richtig davon leben, zweitens ist es vollkommen auf eine irrwitzige Weise anstrengend und mit Opfern verbunden. Und drittens ist es in gar keiner Weise ein irgendwie progressives Modell, sich an diesen Geschichten zu beteiligen. Das heißt, da würde ich eben, das wäre der Mangel an Begehren, sich die Frage nach dem wahren Leben sozusagen auch für sich selber zu stellen und nicht nur für andere. Ja? Und sich dann selber zu einer vielleicht stärkeren Form von Ehrlichkeit zu zwingen. Und weil das natürlich sehr viele Elemente von Selbstkritik an wiederum Beschädigungen, an Einseitigkeiten, dem, was Herbert Marcuse als den eindimensionalen Menschen bezeichnet, bedeuten würde. Und es ist für viele, wäre das eben schmerzhaft, sich das einzugestehen. Man kann natürlich heute hinzufügen, vor allem für Männer wäre es sehr schmerzhaft, weil das sind ja die meistens alles auf eine Karte gesetzt haben. Das heißt, man kann einen evolutionären Startvorteil des sogenannten weiblichen Teils der Bevölkerung wahrscheinlich unschwer konstatieren, ohne sich zu weit aus dem Fenster lehnen zu müssen, was Virtuositäten des Multitasking oder der Vielfältigkeit betrifft. Und dieses gewissermaßen, was ich jetzt als Mangel an Begehren bezeichnen würde, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass die Frage ist, ist das, was zum Beispiel jetzt in der Kulturarbeit gemacht wird, dient das überhaupt, kann das gesellschaftlich als interessantes Role Model dienen? Also, weil das ist ja eine der klassischen Fragen der Künste und der intellektuellen Arbeit. Das ist eigentlich ein freieres Verhalten, das ist eigentlich eine bestimmte Kritik von Lohnarbeit, von Entfremdung. Ist diese Behauptung unter den heutigen Bedingungen überhaupt noch aufrechtzuerhalten oder müsste man, wenn man sie jetzt negativ beantworten würde oder partiell negativ, müsste man dann nicht diese ganzen, gerade auch die Arbeitsverhältnisse, eben nicht nur bei dem restlichen Dienstleistungsproletariat, sondern auch bei dem kulturellen Dienstleistungsproletariat frontal angehen und diese und gewissermaßen das quasi neu designen in diesem Sinne. Weil zu diesem Role Model, und darin konvergieren quasi die Sorge, die als Sorgearbeit kodierten, weiblich kodierten Tätigkeiten ganz stark mit der Kultur, weil ganz stark zu der Identitätsbildung heute gehört das Selbstopfer. Also die Bereitschaft, mehr zu tun, als gut ist für einen selbst, die Bereitschaft zu verzichten auf das eigene Glück, die Bereitschaft auf Freizeit, auf vielfältige Freundschaftsbeziehungen zu verzichten, weil man ja sich einer sozusagen gemeinwohlnahen Dinge, man sorgt für andere oder man sorgt für die Wahrheit oder das Gemeinwesen oder die Demokratie oder die Emanzipation. Und deswegen lohnt es sich, diese Frage nach dem eigenen Leben und der emanzipatorischen Qualität des eigenen Tuns erstmal einzuklammern und weiterzumachen. Egal, ob das jetzt Richtung Burnout läuft oder nur in Richtung eines permanenten Aufschubs einer etwas strengeren Form von Selbstbesinnung, die nicht nur privat dann wäre, sondern vielleicht auch in dem Gespräch mit den lieben Kolleginnen und Kollegen eine gewisse politische Relevanz haben könnte. Ich behaupte nicht, dass diese Gespräche nicht stattfinden, aber sie finden sozusagen, und sie finden sehr viel mehr statt als früher, aber sie stecken sozusagen noch unterhalb vielleicht einer gewissen Schwelle von Publizität, würde ich sagen, um jetzt diesen kantischen Aufklärungsbegriff zu gebrauchen. Damit komme ich zum dritten Teil. Es gibt meines Erachtens eben etwas, was ich als Toni Negri würde sagen, das ist die Multitude. Ich nenne es lieber unsichtbare Avantgarde, um dem Ganzen sozusagen einen fortschrittsutopischen Twist zu geben. Und ich glaube eben, es gibt längst sehr große Mengen verschiedenartigster Formen von zusammengesetzten Existenzen, die damit experimentieren, die es gewissermaßen versuchen, eine vielfältige Existenz jenseits von starren biografischen Karrieremustern und sozusagen Einordnungen in die herrschende Norm zustande zu bringen. Das Problem ist natürlich, dass es sich noch nicht so richtig gut anfühlt, weil es eben sich im Zwiespalt mit der herrschenden Norm befindet. Und die herrschende Norm ist ja noch immer die, die sozusagen die Prämien vergibt. Nicht nur die finanziellen Prämien im Sinne von stabilen materiellen Existenzen, sondern natürlich auch die symbolischen Prämien. Gilt es als attraktiv? Ist es ein interessantes Role Model? Kann es sozusagen ansteckend wirken, ja oder nein? Oder sieht es eben immer noch so aus, als ob es eben gewissermaßen, ja, die haben es nicht so ganz geschafft? Das ist sozusagen diese mangelnde Visibilität könnte da eine Art Strukturproblem sein. Und das hat natürlich was mit unseren Sprachkonventionen zu tun. Wie beschreiben wir Karrieren? Wie beschreiben wir Biografien? Haben wir nicht letztlich solch immer noch, obwohl wir alle ja so super aufgeklärt sind, solche linearen Aufstiegsfantasien am Laufen und konstruieren deswegen auch dort, wo es gar keine Verliererphänomene gibt, trotzdem irgendwie sozusagen so Abwärtsmobilitäten, ja? Und zerstören damit oder unterminieren damit sozusagen diese Bemühungen um Gelingen, um sozusagen partielle vorläufige Erfolge eigentlich, ja? Und die Leitidee von solchen gemischten Existenzen wäre eigentlich weniger Diversität im Sinne einer Verteidigung partikularer Identitäten. Also dass jemand deswegen besonders ist, weil er zu einer Minorität gehört, weil er zu einer bestimmten Gruppe gehört, die wir gemeinhin als benachteiligt oder so etwas bezeichnen. Also nicht im Sinne weniger Diversität im Sinne einer Verteidigung partikularer Identitäten gegen die herrschende Norm, als im Sinne einer Utopie der Nicht-Identität, nämlich existenzielle biografische Rollenvielfalt als neue Norm im Rahmen einer anderen Form sozialer Arbeitsteilung. Ja, das heißt, dass wir sagen, biografische Rollenvielfalt, also sozusagen im Alltag und im Lebensverlauf, wäre, sollte es möglich sein, für immer mehr Menschen vielfältige Talente auszuprobieren, in verschiedenen Systemen unterwegs zu sein, egal ob das Vereinbarkeit mit Familie ist, ob das verschiedene Berufe, verschiedene Ausbildungswege sind. Und das heißt, das ist eine Konfiguration, die man auch als Doppelleben oder mehrfache Existenz bezeichnen könnte. Und die hat wiederum zwei Sachen oder zwei Schwierigkeiten. Ich habe das eben schon angedeutet. Die eine Schwierigkeit ist, dass man dieses Doppelleben, was etwas mit Teilzeitarbeit als neuem Standard auch bei Führungspositionen zu tun hat, was etwas mit Jobsharing zu tun hat, hat zwei Probleme. Erstens gibt es ein Sichtbarkeits- oder Anerkennungsproblem. Ich habe das eben schon angedeutet. Und zweitens gibt es natürlich ein materielles Problem. Man kann nicht so richtig gut davon leben und es ist sozialrechtlich, insbesondere was Alterssicherung betrifft, gelinde ausgedrückt nicht besonders abgesichert. Das heißt, das sind die beiden Seiten, an denen man arbeiten kann, meines Erachtens, also an der sozialphilosophischen Bewertung von Lebensweisen auf der einen Seite. Ist das erstrebenswert, gut, interessant, begehrenswert? Und auf der anderen Seite kann man an der sozialrechtlichen oder tarifpolitischen Anerkennung von bestimmten Lebensweisen arbeiten. Ich plädiere eben dafür, immer beides zu machen, weil das eine oder das andere eben auch nicht funktioniert. Deswegen leben wir in den Verhältnissen, in denen wir leben, weil es diese Identität von Anerkennung und Verteilung gibt von Chancen, ja? Also von symbolischen Verhältnissen und von materiellen Verhältnissen. Und ich will, um das anzudeuten, sozusagen, das betrifft dann die spekulative Ebene, die zugleich eine materialistische oder eine materielle ist, wiederum, um nochmal zu unterstreichen, dass es nicht wahnsinnig neu ist, was ich vorstelle, auf eines der meiner Lieblingszitate von Karl Marx aus den Grundrissen zurückkommen. Das lautet eben, die freie Zeit, die sowohl Mußezeit wie Zeit für höhere Tätigkeiten ist, hat den Arbeiter natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt und als dieses kehrt er dann wieder in den unmittelbaren Produktionsprozess zurück. Der springende Punkt an diesem Zitat ist quasi die Wette von Marx und mit ihm sozusagen sämtlicher Teile des progressiven Denkens. Wir wetten darauf, dass durch materielle Umverteilungen, durch neue sozialpolitische Arrangements, durch neue Rechte nicht nur Geld anders verteilt wird, nicht nur Chancen anders verteilt werden in der Gesellschaft, sondern dass sich die Selbstidentität der Menschen verändert. Das heißt, es wird darauf spekuliert, unter einer durchschnittlichen Wochen- oder Tagesarbeitszeit oder Lebensarbeitszeit von X kippt die Identität und ich bin dann nicht mehr sozusagen diese eine mit dieser bestimmten Funktion identifizierte Person, sondern ich bin sozusagen mehr. Ja? Ich habe sozusagen andere Identitäten. Hat sich der Arbeiter natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt und als diese kehrt er, darauf spekuliert Marx natürlich, und nur dann wird er überhaupt zu einem freien Staatsbürger. Nur dann wird die Arbeiterin zu einer freien Staatsbürgerin, wenn sie sich löst aus dieser einseitigen, viel zu riskanten Identitätsvorstellung mit der Verschweißung mit dem eigenen Beruf. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil auch da könnte man jetzt wieder mit dem Missverständnis kommen, naja, das betrifft ja nur diese sogenannten einfachen Tätigkeiten oder die Industrie oder die Dienstleistungen, die sozialen. Nein, es betrifft natürlich sämtliche Tätigkeiten. Es betrifft sozusagen die Lehrerin, es betrifft den Hochschulprofessor, es betrifft irgendwelche Führungspositionen. Auf alle diese Tätigkeiten trifft diese Hypothese zu. Das ist der zentrale sozialphilosophische Gedanke. Wir spekulieren auf Identitäts Multiplikationen durch politische Eingriffe. Und die These dahinter ist, nur durch die Desidentifikation mit meiner einseitigen Berufsrolle werde ich überhaupt zu einer freien Bürgerin, ja? Werde ich zu einem anderen Subjekt und als dieses andere Subjekt kann ich, wie Marx sagt, souveräner auftreten am Arbeitsplatz, im Arbeitsprozess, kann sozusagen eine andere, völlig andere demokratische Figur, weil vorher war ich eigentlich nur Arbeiterin, ja, war ich Lohnarbeiterin und jetzt bin ich sozusagen eben nicht nur mehr Lohnarbeiterin, sondern ich bin noch sehr vieles andere mehr. Weil nämlich die einseitige Abhängigkeit von dieser Berufsrolle eben die einseitige Abhängigkeit von sämtlichen Herrschaftssystemen natürlich ist, die in diesen Professionen jeweils eben herrschen, von den jeweiligen Gatekeepern, von den jeweiligen Leuten, die dort Geld und Macht und so weiter zuteilen. Sozusagen dann, wenn ich alles auf dieses Pferd setze, bin ich auf eine entsetzliche Weise abhängig von den jeweiligen professionellen Machtsystemen. Und das heißt, ich bin auf entsetzliche Weise den ökonomischen Notwendigkeiten unterworfen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, die ist aber sozusagen für die feministische Komponente wichtig. Das eine ist die Desidentifikation von der Berufsrolle. Das zweite ist die Desidentifikation von meiner Vater-Mutter-Sorgerolle, also von sämtlichen Formen der häuslichen Verantwortung, die ich habe, oder auch der freundschaftlichen Sorgekomplexe im sozialen Verbund, die mich der sozialen Reproduktion des Lebens und der Arbeitskraft, nämlich der Arbeitskraft der Ehepartner und Kinder, ebenso unterwerfen, wie das meine Lohnarbeit eben auch macht. Ja? Das heißt, auch da bin ich keine freie Bürgerin im Extremfall. Das heißt, das ist eben dieser aktuell herrschende Staatsfeminismus, der uns glauben macht, es sei super, wenn die Lohnarbeit jetzt auch noch vereinbar sein wird mit der Care-Arbeit und der häuslichen Arbeit und dann ist alles Bombe. Ja? So. Weil was fehlt da drin? Das eine ist die erste Zone, ist Lohnarbeit, das zweite ist die zweite Zone, das ist der Haushalt. Und das ist natürlich der bürgerlich-kapitalistische Albtraum, dass alle Leute nur noch in Zone 1 und 2 leben und dass es gar nichts Drittes geben kann. Das heißt, der entscheidende Punkt besteht natürlich darin, dass das Reich der Freiheit, um jetzt diesen kitschigen Titel von Marx zu gebrauchen, ist nur in der dritten Zone, ja? Ist in einem Jenseits von Arbeitsplatz und Haushalt. Und wenn es dieses Jenseits nicht gibt, dann gibt es eben auch keine Freiheit, jetzt im strengen, formalen, sozialphilosophischen Sinne. Das heißt, nur dort wo könnte ich sozusagen als souveräne Bürgerin, als Geistessubjekt, als Freund, als Freundin, nur dort kann ich da überhaupt agieren. Ich will nur nebenbei anmerken, dass eben 2/3 aller Männer, statistisch gesehen ab 45 oder Ende 40, haben keine eigenen Freunde. Das heißt, alle die, sondern nur vermittelt über ihre Ehefrauen und Familienangehörigen, das heißt, alle die, die auf dieses Pferd setzen, ja, den Beruf, dequalifizieren sich auf so kolossale Art und Weise, was ihre sozialen Kompetenzen betrifft, was natürlich groteske Formen von, sagen wir mal, Risikoakkumulation beinhaltet und Verarmung in diesem Komplex. Das heißt, was wir denken müssen, ist natürlich die dritte Zone, ja, also wo es sozusagen überhaupt dann nur eine Art Freiheit oder Gleichheit gibt oder in einer sehr viel eminenteren Weise. Und das ist deswegen interessant, weil die dritte Zone natürlich auch die ist, die im Komplex der Künste und egal ob der bildenden Kunst oder vor allem des Theaters natürlich der dritte Raum ist, was ja so ein neuer Modebegriff geworden ist, den man aber unglaublich ernst nehmen muss natürlich, weil das wären eben diese nicht determinierten Bereiche. Und die müssten wir, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, dieser dritten Zone, die wir lernen zu bevölkern, dann würde es eben darauf rauslaufen, dass wir den eben wahrscheinlich viel energischer freihalten müssen von der sozusagen Indienstnahme und Überwältigung durch sozusagen die erste Zone, durch sozusagen die arbeitsgesellschaftlichen Überformungen, durch die bürokratischen Überformungen und andere mehr. Und es gibt in diesem Zusammenhang, das ist im Grunde genommen der Vorschlag, den ich machen möchte, also das wären dann sozusagen diese Metaphern, erste, zweite und dritte Zone. Es hat etwas mit einer neuen Norm zu tun, von der man glaubt, dass sie Vielfalt, das ist ja, wie gesagt, ich habe vorhin deswegen unterstrichen, dass es sich um sozialphilosophische Spekulationen handelt. Wir wissen, die konservative Gegenseite hat schon immer entgegnet auf irgendwelche fortschrittlichen Reformvorschläge. Naja, du weißt doch ganz genau, dass die Leute weder mit der Freiheit was anfangen können, noch mit dem allgemeinen Wahlrecht, noch mit wachsender freien Zeit. Also gewissermaßen diese Idee des mündigen Bürgers, der mündigen Bürgerin, mit denen wir, die Progressiven, agieren, sind doch sozusagen Lustschlösser, ist jetzt ein sehr schöner freudscher Versprecher, sind Luftschlösser. Und sei doch mal ehrlich, die Leute wollen einfach nur, dass sie irgendeinen Job haben und einigermaßen funktionieren. Ja? Das heißt, wir müssen davon ausgehen, das ist eben die emanzipatorische Wette, dass wir tatsächlich an so etwas wie Identitätsmultiplikation glauben und dass wir damit Erfahrungen selber auch schon gesammelt haben. Und ich habe vorhin angedeutet, der Kampf wird natürlich darin bestehen, erstens hegemonial um Deutungen, um Begriffe, um Attraktivität, kulturelle Attraktivität. Und das zweite ist der profane Teil, gewissermaßen um Rechte, radikale Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn und Personalausgleich. Und um die These zu unterstreichen, dass es eben auch in dem sogenannten, dass wir nicht den Fehler machen, dass das Sozialphilosophien nur für die sogenannte, also dass es eben sozusagen nicht um die vorderen Ränge der Gesellschaft geht, ja, weil viele würden, ich habe das vorhin schon mehrmals angedeutet, eben sagen, naja, das können wir so für die unwichtigeren Sachen, nicht für die Führungsqualitäten, nicht für die ganz tollen Leute, die müssen doch immer volle Pulle, den ganzen Tag immer stets der Sache ergeben arbeiten. Das, der Meinung bin ich nicht, und ich möchte schließen deswegen mit einem Zitat einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen, die, was mich sehr gefreut hat, vor einiger Zeit, wie wahrscheinlich alle wissen, den Nobelpreis bekommen hat, Annie Ernaux, die Zeit ihres Lebens erst sozusagen mit drei Dingen oder große Teile ihres Lebens eine dreifache Existenz gehabt hat. Erstens alleinerziehende Mutter, zweitens Lehrerin an einer Schule und drittens Schriftstellerin. Ich zitiere aus ihrem Buch Der Platz. Jetzt wird es echt schwer hier. In all der Zeit, in der ich geschrieben habe, korrigierte ich auch Klassenarbeiten und erstellte Musterlösungen für Aufsätze, weil ich dafür bezahlt wurde. Diese gedanklichen Spielereien lösten in mir dieselben Gefühle aus wie Luxus. Ein Eindruck von Unwirklichkeit, das Bedürfnis zu weinen. So, an der Stelle schließe ich und übergebe das Wort an die Moderatorin, bedanke mich für die Aufmerksamkeit.